Herzlich willkommen zu unserem Beitrag zur Podcast-Reihe Realutopien der sozialen Arbeit von Masterstudierenden der Hochschule Bremen. Dieser findet in Kooperation mit dem DBSH-Landesverband Bremen im Rahmen der Nacht der sozialen Arbeit statt. Wir sind Hanna und Paula und wir dürfen heute mit euch über die Realutopie der Bildungsgerechtigkeit in Deutschland diskutieren.
Dieses Thema hat für uns im Kontext der Covid-19-Pandemie nochmals ganz neue Relevanz gewonnen. Der Bildungsforscher Professor Dr. Marcel Herbig schätzt, dass seit dem ersten Lockdown im März 2020 bis zum Juli 2021 ca. 350 bis 800 Schulstunden in Präsenz ausgefallen sind. Die Höhe der ausgefallenen Schulstunden variiert jedoch nach Schulform und Bundesland stark. Dasselbe gilt auch für die Qualität des digitalen Unterrichts. Diese Aspekte führen zu einer strukturellen Benachteiligung einiger Gruppen. Und dies sind nicht nur Gruppen, welche bereits vor der Pandemie in der Bildung benachteiligt waren. Die Covid-19-Pandemie hebt die bestehenden Ungleichheiten im deutschen Bildungssystem weiter hervor und hat gleichzeitig noch neue geschaffen.
Genau, und wir als SozialarbeiterInnen arbeiten häufig mit Menschen zusammen, welche in der Gesellschaft und in der Bildung benachteiligt sind. Eine Aufgabe der sozialen Arbeit ist es hier, nicht nur die Betroffenen selbst dazu zu befähigen, sich aus dieser Benachteiligung zu befreien, sondern auch eine systematische Veränderung von Strukturen zu erarbeiten.
Genau, Hanna. Und nicht nur die Politik hat eine Vorstellung entwickelt, wie Bildungsgerechtigkeit in Deutschland heute aussehen kann, sondern auch wir. Und um uns mit diesem Thema zu beschäftigen und uns der Thematik zu nähern, haben wir einige Leitfragen entwickelt. Diese Fragen haben wir nicht nur uns gestellt. Wir haben auch mit Frau Professor Dr. Yasemine Karakaşoğlu gesprochen. Sie ist Leiterin des Arbeitsbereichs Interkulturelle Bildung an der Universität Bremen und in diesem Podcast Vertreterin der Wissenschaft. Zudem wollten wir noch Stimmen von Menschen hören, welche in ihrer alltäglichen Arbeit mit den Themen Bildung und Bildungsgerechtigkeit konfrontiert sind. Und so werden wir von der Lehrerin Frau Meier, die in einem sogenannten Brennpunkt von Bremen arbeitet,
und dem Schulsozialarbeiter Herrn Huber hören.
Die erste dieser Leitfragen beschäftigt sich damit, was Bildung überhaupt ist. Und wir hören jetzt einmal, was die verschiedenen AkteurInnen dazu zu sagen haben.
Also, mein Name ist Yasemine Karakaşoğlu und ich bin Professorin für interkulturelle Bildung, Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Bremen in der allgemeinen Bildung, also allgemeinen Erziehungswissenschaft, Fachbereich 12. Ja, Sie haben mich gefragt, was ich unter Bildung verstehe und was eigentlich Bildung für mich im schulischen Kontext bedeutet. Das ist natürlich mein täglich Brot, sozusagen, dieses Thema. Bildung ist aus dieser Perspektive für mich zugleich das Ziel und der Weg für die Fähigkeit eines Menschen, sich selbst und die Welt in ein Verhältnis zu sich, zu sich selbst und der Welt in ein Verhältnis zu setzen. Also das heißt auch, sich die Fähigkeiten anzueignen, das Wissen anzueignen, das er oder sie benötigt, genau um dies genau tun zu können, nämlich sich sich selbst und in ein Verhältnis zur Welt zu setzen. Das bedeutet, verantwortungsbewusst dies tun zu können als Individuum in einem, mit den ganz persönlichen Fähigkeiten, die man so hat oder Frau, und das wiederum eingebettet in ein Verhältnis zur Gesellschaft. Für den schulischen Kontext bedeutet das, dass es eine Institution gibt, eine staatliche Institution, die gewährleistet, dass das möglich ist. Wird, weil nicht jeder Mensch über die familiären, über die gesellschaftlichen Ressourcen verfügt, das selbst tun zu können. Und dass der Staat in einem demokratischen, pluralistischen Gesellschaftssystem, wie wir es für uns in Anspruch nehmen, die Grundlagen dafür schafft, dass Menschen in die Lage versetzt werden, dieses sich zu sich selbst und der Welt in ein Verhältnis setzen zu können, das auch tatsächlich machen zu können. In Freiheit und Selbstbestimmung.
Hallo, ich heiße Frau Meier.
Unter Bildung verstehe ich das, was man allgemein unter Allgemeinbildung versteht, also Wissen über die gesellschaftliche Geschichte und was man für Wer wird Millionär braucht. Bildung im schulischen Kontext bedeutet für mich, dass Schüler bereit gemacht werden, ihr Leben erfolgreich zu absolvieren und später im Beruf und Leben klarzukommen.
Also Bildung ist auch für mich auf jeden Fall mehr als nur gute Noten in den MINT-Fächern. Bei mir, ich lege besonders auch einen Fokus auf die soziale Interaktion und das Lernen von sozialer Interaktion. Und da finde ich insbesondere wichtig, dass in der Schule Menschen sich begegnen, die sich aufgrund ihrer sozialen Herkunft in der Gesellschaft sonst eher nicht begegnen würden. Und ich finde, da ist insbesondere die Grundschule in einer ziemlich einzigartigen Situation, weil sich eben dort Schülerinnen und Schüler begegnen, die sich in anderen Schulsystemen nicht begegnen oder nicht mehr begegnen.
Wir haben für euch einen Blick in die Literatur geworfen und dort viele verschiedene Blickwinkel auf die Frage gefunden, was Bildung ist. Sie nimmt hier schon einen fast philosophischen Charakter an. Im Politiklexikon von Klaus Schubert und Martina Klein findet sich folgende Definition.
Bildung bezeichnet den allgemeinen, breiten, die Persönlichkeit formenden Prozess des Lernens und Erfahrens, der Aufnahme von Wissen und der Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Sie nehmen hier eine klare Abgrenzung von dem Begriff der Ausbildung vor, welche Ihrer Einschätzung nach eher auf das Erlernen und Üben spezifischer Qualifikationen, Kompetenzen und praktischer Fertigkeiten gerichtet ist.
Genau, und diese Ausbildung findet in Deutschland in Schulen statt, welche in den Kompetenzbereich der Bundesländer fallen. Alle in Deutschland lebenden Kinder sind ab dem 1. August des Jahres, in dem sie ihr 6. Lebensjahr erreichen, schulpflichtig. Diese Vollzeitschulpflicht dauert 9 Jahre an und umfasst den Primarbereich mit den Klassen 1 bis 4 der Grundschule, den Sekundarbereich 1 der Jahrgangsstufen 5 bis 9 und den Sekundarbereich 2 mit den Klassenstufen 11 bis 12 bzw. 13. Besonders in den Sekundarbereichen 1 und 2 gibt es bundesweit große Unterschiede, je nach Bundesland.
Hier in Bremen umfasst die Grundschule und damit der Primarbereich die Jahrgangsstufen 1 bis 4. An die Grundschule schließt ein dreigliedriges Schulsystem mit dem Sekundarbereich 1 an. Es kommt zu einer Unterteilung in die Werkschule, die Oberschule und das Gymnasium. An der Oberschule können Jugendliche sowohl ihre Berufsbildungsreife nach 9 Schuljahren erwerben, wie auch ihren mittleren Schulabschluss nach 10 Jahren. Alternativ können Schülerinnen auch ab der 9. Klasse auf eine Werkschule wechseln und dort nach einem weiteren Schuljahr die Berufsbildungsreife mit einem stärkeren Praxisbezug erwerben. Es steht Ihnen auch hier die Möglichkeit offen, den Schulbesuch um 1 Jahr zu verlängern, um die erweiterte Berufsbildungsreife zu erwerben. Nach dem mittleren Schulabschluss haben alle Schülerinnen mit entsprechender Leistung die Möglichkeit, ein Gymnasium oder eine gymnasiale Oberstufe zu besuchen, um dort nach 12 oder 13 Jahren im Sekundarbereich 2 ihre Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. Es gibt noch weitere alternative Wege zur Hochschulzugangsberechtigung in Verbindung mit beruflicher Bildung. Sollte euch dies genauer interessieren, findet ihr in unserem Begleittext einen Link zu einer guten Übersicht. An die Sekundarstufe 2 schließt noch der tertiäre Bereich an, mit der Hochschulbildung an Universitäten und Hochschulen, in welchen auch wir gerade uns noch bewegen.
Neben der Tatsache, dass jedes in Deutschland lebende Kind die Schule für mindestens 9 Schuljahre besuchen muss, haben alle Kinder weltweit gemäß der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 ein Recht auf Bildung. Deutschland hat als einer der ersten Staaten die UN-Kinderrechtskonvention am 26. Januar 1990 ratifiziert und sich damit völkerrechtlich dazu verpflichtet, diese umzusetzen. Damit wurde der Forderung zugestimmt, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat und das versucht wird, mit Hilfe dieser Chancengleichheit zu erwirken. Eine gute Bildung ist zentral für die effektive Ausübung von elementaren Freiheitsrechten wie der Meinungs-, Versammlungs- und Berufsfreiheit. Bildung ist ein Befähigungsrecht, welches jungen Menschen die Möglichkeit bietet, ihren späteren beruflichen Lebensweg, ihre politische Teilhabe und ihre sozialen Beziehungen zu gestalten. Dieses befähigende Recht auf Bildung kann nur dann funktionieren, wenn der Staat seinen BürgerInnen ein Bildungssystem zur Verfügung stellt, das allen Menschen einen gleichberechtigten Zugang ermöglicht und niemanden aufgrund seiner oder ihrer ethnischen Herkunft, der Religion, seines oder ihres Geschlechtes oder einer Behinderung oder vergleichbaren Merkmalen benachteiligt.
In Deutschland ist dies leider noch nicht der Fall und die Bildungsforschung hat hierfür in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Belege für derartige Benachteiligungen zusammengetragen. Politisch betrachtet fordert nahezu jede größere Partei in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 Bildungsgerechtigkeit. So schreibt die SPD in ihrem Wahlprogramm:
Wir werden dafür sorgen, dass alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Chancen haben, das Bestmögliche aus ihrem Leben zu machen. Jedes Kind soll gut und geborgen aufwachsen und alle jungen Menschen sollen gut ins Erwachsenenleben starten.
Wie die SPD diese Utopie zusammen mit ihren KoalitionspartnerInnen, dem Bündnis 90, die Grünen und der FDP umsetzen will, findet sich in deren Koalitionsvertrag. Diesen werden wir später noch einmal aufgreifen. Aber was genau verstehen unsere InterviewpartnerInnen unter Bildungsgerechtigkeit? Und was müsste sich in ihren Augen verändern, damit diese erreicht werden kann?
Bildungsgerechtigkeit wäre eben unter dieser Perspektive, dass eine solche Institutionen wie die Schule und weitere Bildungseinrichtungen des Staates ohne Ansehen der Herkunft und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Voraussetzungen jedes Einzelnen, jedes Menschen, es für diese Person, für die Menschen möglich machen, genau dieses Ziel von Bildung zu erreichen und genau diesen Weg eben gehen zu können. Und was muss meiner Meinung nach verändert werden, damit das Bildungssystem gerechter wird? Oh, sehr viel. Ich würde sogar sagen, dass wir das Bildungssystem grundlegend neu aufstellen müssten. Und so wie Sie sagen, es geht bei Ihnen auch um Innovation und auch um Utopien. Da würde sich in der Schule meines Erachtens ein breites Feld an Möglichkeiten auftun, sie völlig anders zu denken, als wir das bisher tun. Schule ist und bleibt eine Pflichtinstitution, eine Pflichtveranstaltung. Und das ist insofern auch ganz gut, als tatsächlich das dann der Ort ist, wo wirklich alle Menschen zusammenkommen. Aber es sollte keine Veranstaltung sein oder sie sollte keine Veranstaltung sein, die mit Bürde, mit Schwere, mit Angst und Sorge verbunden ist. Und das ist sie, weil sie so stark auf Leistung ausgerichtet ist und Leistung auch bewertet und zensiert, die ja nicht darauf beruht, dass tatsächlich die eigenen Fähigkeiten zum Ausdruck kommen, sondern dass Leistung gemessen wird anhand von abstrakten und über alle Personen gelegten Kriterien.
Bildungsgerechtigkeit bedeutet für mich, dass alle Schüler unabhängig ihres soziokulturellen Hintergrundes die gleichen Möglichkeiten, Chancen und Ziele erreichen können und keine gebildeten Eltern oder ein reiches Elternhaus brauchen oder aus einem bestimmten Stadtteil kommen müssen.
Für mich ist Bildungsgerechtigkeit, wenn sozial konstruierte Faktoren keinen Einfluss auf den Bildungserfolg haben. Ja, und ich glaube, da habe ich vielleicht auch etwas anderen Blick auf Bildungserfolg, weil für mich ist Bildungserfolg eben jetzt nicht nur die guten Noten, sondern vielleicht auch in der Retrospektive, also der Blick 10 Jahre zurück, was hat mir die Schulzeit gebracht? Blicke ich darauf positiv zurück oder kriege ich vielleicht Angstzustände, wenn ich an Schule denke? Also ich finde, dass für mich ein ganz wichtiges Stichwort so soziale Durchmischung ist. Das kommt zwar irgendwie gar nicht so aus dem Bereich, sondern eher aus der Stadtplanung, aber ich finde, das macht auch in dieser Situation durchaus Sinn. Also zumal ja auch der Wohnort bestimmt, zu welcher Schule man geht. Aber dass sich eben Schülerinnen und Schüler begegnen aus ganz unterschiedlichen Schichten oder aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und dort gemeinsam lernen und dort gemeinsam eben auf ihr späteres Leben vorbereitet werden. Also ich finde, vielleicht etwas unpopulär, aber den verpflichtenden Ganztag, das würde ich sehr gerne umgesetzt sehen. Und wenn ich auch träumen dürfte, dann vielleicht keine Trennung von Leistungsniveaus bis zur Klasse 10. Also heißt, Schülerinnen und Schüler gehen in dieselbe Klasse und besuchen denselben Klassenraum und so.
Und wie sähe das konkret aus, wenn alle Kinder passende und fördernde Bildungsmöglichkeiten erhielten?
Da bin ich mir noch unsicher tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob die Lösung ist immer mehr Einzelförderung für immer mehr Kinder mit immer mehr Personalaufwand. Auf jeden Fall finde ich, müsste das größte Maß an individueller Förderung geboten werden, ohne dass irgendwie der Charakter vom gemeinsamen Lernen verloren geht.
Auf der Suche nach Antworten darauf, wie unser Bildungssystem gerechter werden kann, haben wir einen Blick in die Literatur geworfen. Diese verweist dabei besonders auf ausländische Bildungssysteme, welche teilweise erfolgreicher dabei sind, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. Sie setzen beispielsweise unter anderem auf ein längeres gemeinsames Lernen und unterteilen nur innerhalb dieser Kohorte nach Leistungsfähigkeit der SchülerInnen. Die soziale und kulturelle Diversität der SchülerInnen werden als Ressource betrachtet und es wird davon ausgegangen, dass jeder Schüler und jede Schülerin grundsätzlich in der Lage ist, einen hohen Bildungsgrad zu erreichen. Basierend auf dieser Annahme wird das multiprofessionelle pädagogische Personal sorgfältig ausgewählt und die PädagogInnen werden dazu angehalten, sich kontinuierlich fortzubilden. Zudem werden Möglichkeiten gefördert, sich innerhalb des Kollegiums über die Praxis im Sinne von Best Practice auszutauschen und voneinander zu lernen. Auch werden nicht nur SchülerInnen geprüft, sondern es finden auch regelmäßig Erhebungen über die Leistungsentwicklung der LehrerInnen und das gegenseitige Coaching statt, bei welchen ein besonderer Fokus auf Feedback sowie Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Verbesserung gelegt wird. Auf diesem Weg konnten sich beispielsweise Schulen aus Londons sozialen Brennpunkten zu den leistungsstärksten des ganzen Landes entwickeln.
Das deutsche Schulsystem, so wie wir es beschrieben haben, ist leider bisher nicht so erfolgreich. Etwa 15% aller jungen Erwachsenen beenden ihre Ausbildung ohne Berufsabschluss und gelten somit in Relation zum Bevölkerungsdurchschnitt als relativ bildungsarm. Die Quote der absoluten Bildungsarmut bezieht sich auf junge Menschen, welche die allgemeinbildende Schule ohne einen berufsqualifizierenden Abschluss verlassen haben. Diese liegt in Deutschland bei etwa 5%. Von diesen jungen Erwachsenen ohne Schulabschluss haben etwa 60% eine Förderschule besucht. Den ehemaligen PförderschülerInnen gelingt es selten, die fehlenden Abschlüsse und Kompetenzen im Nachgang zu erwerben. Zudem sind sie durch ihren Besuch einer Förderschule stigmatisiert und haben auf dem Arbeitsmarkt geringe Chancen. Das deutsche Sonder- und Förderschulsystem muss daher als zentraler Faktor von dauerhafter Bildungsarmut angesehen werden. Dies wird besonders sichtbar, wenn man es in Kontrast setzt mit inklusiveren Schulsystemen wie in Skandinavien oder Kanada. Wie sich Bildungsgerechtigkeit in Deutschland dann konkret zeigen würde, haben wir auch unsere InterviewpartnerInnen gefragt.
Also was bräuchten wir? Wir bräuchten ein nicht selektierendes, sondern förderndes Schulsystem. Wir bräuchten etwas, das die individuellen Bedarfe großmöglich in den Blick nimmt. Wir brauchen eine Schule, die die Grundlagen dafür schafft, dass die Idee eben dieser demokratischen, pluralistischen Gesellschaft auch wirklich umgesetzt werden kann und dass sie auch weiterentwickelt werden kann. Also dass alle sich auch verstehen, nicht nur als die Umsetzenden von etwas, was schon da ist, sondern auch immer die Utopie mitdenken und weiterentwickeln. Und dass wir brauchen mündige, handlungsfähige, kreative, angstfreie Menschen, Bürger und Bürgerinnen und auch solche Lehrer und Lehrerinnen und Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und Schulpsychologen. Wir brauchen, und das wäre so mein nächster Punkt, eben, wie gesagt, kein mehrgliedriges Schulsystem, sondern eins, bei dem sich alle begegnen können. Wir brauchen etwas, das die Persönlichkeitsbildung in den Mittelpunkt stellt, Gemeinsinn, Neugierde, Freude, Spaß, weniger verplante Zeit, mehr Kreativität und multiprofessionelle Teams, die das überhaupt auch ermöglichen können, die diese Vielfalt an Aufgaben, aber auch an Möglichkeiten, an kreativen Räumen eben auch schaffen können. Und von daher wären das, denke ich mal, Schulen in meiner idealen Vorstellung, die in ihrer räumlichen, in ihrer personellen, in ihrer sächlichen Ausstattung eben genauso aufgestellt werden, dass sie diesem, was ich gerade schon beschrieben habe, auch entsprechen können. Also kein zu früher Beginn zum Beispiel, der für Jugendliche tödlich ist, morgens um 8 da schon sitzen und produktiv sein zu müssen. Flexiblere Arbeitszeiten insgesamt, individueller, ausgewogeneres Verhältnis von individuellem, aber auch gemeinsam leben, lernen. Also nur noch zu individualisieren ist auch nicht die Lösung, weil das Gemeinschaftserlebnis des gemeinsamen Lernens und auch dieser Kreativität, die freigesetzt wird, dazu braucht man auch Gemeinschaftlichkeit, Bewegung als genuiner und Spaß an dem, was man tut, als genuiner Bestandteil vom Lernen, vom Unterricht, von Austausch, mehr forschendes Lernen, mehr zusammenhängendes, interdisziplinäres Lernen an Problemen, die auch wirklich brisant sind, die einen interessieren, die einen auch persönlich betreffen. Und eine Vorbereitung auf die Weltgesellschaft, auf die Gesellschaft, die eben nicht auf den Nationalstaat beschränkt ist, sondern weit darüber hinausreicht und auch permanent im Wandel befindlich ist. Das bedeutet auch, die Ressourcen, das Wissen, die Kenntnisse von Menschen, die kommen aus ganz anderen Teilen der Welt, genauso wertzuschätzen wie das, was man hier generiert hat.
Damit die Bildungsgerechtigkeit umgesetzt werden könnte, müsste es neben kleineren Klassen auch mindestens immer 2 Lehrkräfte dauerhaft pro Klasse geben. Im Idealfall mit Kindern mit Förderbedarf noch eine deutlich höhere personelle Ausstattung, damit allen Kindern gerechte Bildungschancen zuteil werden. Und ich glaube, wenn alle Kinder passende und fördernde Bildungsmöglichkeiten erhielten, gäbe es deutlich weniger Schulabbrecher, einen deutlich höheren Bildungserfolg, deutlich weniger Frust in der Schule.
Also ich finde, dass für mich ein ganz wichtiges Stichwort so soziale Durchmischung ist. Das kommt zwar irgendwie gar nicht so aus dem Bereich, sondern eher aus der Stadtplanung, aber Ich finde, das macht auch in dieser Situation durchaus Sinn. Also zumal ja auch der Wohnort bestimmt, zu welcher Schule man geht. Aber dass sich eben Schülerinnen und Schüler begegnen aus ganz unterschiedlichen Schichten oder aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und dort gemeinsam lernen und dort gemeinsam eben auf ihr späteres Leben vorbereitet werden.
Abschließend wollen wir nochmal in den Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung blicken, um zu sehen, wie die aktuellen Regierungsparteien bis 2025 ihren Wunsch nach mehr Bildungsgerechtigkeit umsetzen wollen. So wollen sie grundsätzlich frühkindliche Bildung stärken, Schule mit dem Digitalpakt 2.0 weiter digitalisieren und das BAföG elternunabhängiger gestalten, sowie dieses für die Förderung der beruflichen Weiterbildung ausbauen. Um das alles praktisch umzusetzen, sollen die Bildungsausgaben gemeinsam mit den Ländern deutlich gesteigert werden, mit der Auflage, dass die Unterstützung dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Durch eine stärkere und verbindliche Kooperation auf allen Ebenen der Bildung soll darauf hingearbeitet werden, dass jedes Kind die gleichen Chancen auf Entwicklung und Verwirklichung hat.
Im Bereich der frühkindlichen Bildung soll die Qualitätsentwicklung von Kitas weiter fortgeführt, um bundesweite Standards für die Betreuungsrelation, die Sprachförderung und das bedarfsgerechte Ganztagsangebot eingeführt werden. Kitaplätze sollen weiter ausgebaut und sogenannte Sprachkitas etabliert werden. Ergänzend hierzu sollen Medien fachlich fundiert eingesetzt werden, um bereits früh die Medienkompetenz zu stärken. Mit dem Blick auf die Schule sollen Ganztagsangebote ausgebaut werden, mit einem besonderen Augenmerk auf der Qualität dieser. Hier sollen zudem multiprofessionelle Teams eingeführt werden, um SchülerInnen auch im außerschulischen Bereich weitere Bildungsangebote zu machen. Ergänzend hierzu soll im schulischen Bereich ein Startchancenprogramm etabliert werden, welches Kindern und Jugendlichen Bildungschancen unabhängig von der sozialen Lage ihrer Eltern ermöglichen soll. Dieses soll mehr als 4000 allgemein- und berufsbildende Schulen mit einem besonders hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen besonders stärken, indem es zum einen Budgets zur Verfügung stellt, zum anderen aber dauerhaft Stellen für schulische Sozialarbeit schafft. Die Schulsozialarbeit soll darüber hinaus auch an allen Schulen in benachteiligten Regionen und Quartieren dauerhaft ausgebaut werden und sowohl das Lernen als auch die soziokulturelle Teilhabe zu fördern. Mithilfe des Digitalpaktes 2.0 soll Schule weiter digitalisiert werden. Durch die nachhaltige Anschaffung von Hardware, den Austausch veralteter Technik sowie die Etablierung von Kompetenzzentrum für digitales und digital gestütztes Lernen. Schulleitungen und LehrerInnen sollen mithilfe einer neu eingerichteten Koordinationsstelle Lehrkräftefortbildung intensiver weitergebildet werden.
Das BAföG soll reformiert und dabei elternunabhängiger gestaltet werden. Dieser elternunabhängige Garantiebetrag soll im Rahmen der Kindergrundsicherung künftig direkt an die volljährigen Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Zudem soll BAföG flexibler werden und unter anderem Studienfachwechsel ermöglichen, eine über die Regelstudienzeit hinausgehende Förderung möglich machen und höhere Freibeträge erlauben. Der Darlehensanteil soll abgesenkt und ein zinsfreies BAföG-Darlehen allen Studierenden zugänglich gemacht werden.
Mit Blick auf unsere eigene Utopie und die unserer InterviewpartnerInnen gibt es noch einige Aspekte, welche bisher nicht von der Politik berücksichtigt wurden, um die Gerechtigkeit in der Bildung zu erhöhen. Solltet ihr nun Interesse an weiteren Realutopien aus der sozialen Arbeit haben, hört gerne in die Beiträge unserer KommilitonInnen rein. Solltet ihr unser Thema weiter vertiefen wollen, findet ihr einen Begleittext mit noch mehr Informationen und zahlreichen Verweisen zum Weiterlesen und Hören.
Ende.